Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in die Canaletto-Stadt Pirna. Was Richard Wagner und Canaletto hier verbindet, schauen wir uns an. Was guten sächsischen Kaffeegenuss betrifft, sind wir hier auch richtig. In einer der am längsten bestehenden Röstereien und bei Ilse Behnerts Melange. Die legendäre Ilse lädt uns ein zu Eierschecke, Eierlikör und ihrem Schäschenhäsen. Also auf sie freue ich mich besonders. Und das sind sie, die Menschen dieser Radioreise.
Hallo, ich bin Tino Wunderlich und ich röste hier Kaffee in Pirna.
Claudia Pinkau von der Galeriewerkstatt Ansichtssache in Pirna.
Christiane Stöbel, Skulpturensommer unterm Schloss.
Christian Schmidt-Doll ist mein Name.
Hallo, liebe Freunde der Radioreise mit Alex. Ja, wer immer das sein mag, das ist egal, aber ein junger Mann scheint zu sein. Ich habe schon Nasenfenster beobachtet. Ja, mal sehen, ich habe mir was Hübsches angezogen. Also viel Spaß mit der Radioreise und Alex und Ilse Behnert selbstverständlich.
Frau Behnert hat zur Feier des Tages extra ihre Kittelschürze angezogen. Das wollen Sie sich doch nicht entgehen lassen, oder? Viel Spaß heute im schönen Sachsen.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute sind wir am Tor zur Sächsischen Schweiz in Pirna. Ja, für manche ein unbekannter Ort, andere wissen längst, was für ein schöner Ort dieses Pirna ist. Und dazu zählte vor rund 200 Jahren auch ein gewisser Richard Wagner. Wagner hatte damals an der Dresdner Hofoper eine große Karriere gestartet und wollte einmal die Umgebung von Elbflorenz im Urlaub kennenlernen. Nicht nur übers Wochenende, er blieb ein paar Wochen im idyllischen Graupa an den Hängen der Elbe. Heute Graupa, ein Teil von Pirna. Was damals Wagners erste Worte waren, als er ankam in Graupa, sagt uns Christian Schmidt-Döll, der Chef der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna. Und wir betreten sie freudig, die edlen Hallen der Wohn- und Arbeitsräume des großen Meisters.
Gott sei Lob, ich bin auf dem Land, hier in der reizendsten Gegend von der Sächsischen Schweiz und fange an, als Künstler und Mensch endlich wieder aufzuatmen. Mit diesem Stoßgebet kam Richard Wagner gemeinsam mit seiner Frau Minna im Mai 1846 hier an, um seinen Jahresurlaub hier zu verbringen.
Er war damals Hofkapellmeister in Dresden gewesen. Anstrengende Arbeit und wollte sich einfach entspannen hier.
Ja, sehr anstrengende Arbeit. Er hatte den Dienst mit der Königlichen Hofkapelle, also der heutigen Staatskapelle. Das betraf Opernaufführungen, Konzertaufführungen. Aber er hatte auch kirchenmusikalischen Dienst. Und wenn man bedenkt, wie viele Dresdner Kirchen es gibt, dann kann man erahnen, dass das wirklich ein stressiger Dienst für Wagner war, von dem er sich hier erholen wollte. Er wollte nichts tun, aber das ist ihm Gott sei Dank nicht gelungen.
Er wollte nichts tun, sagten Sie ja eben, hat dann doch viel getan, die Grundlagen für Lohengrin hier geschaffen.
Gott sei Dank hat er dann doch etwas getan. Er hat natürlich hier diese reizende Gegend zwischen den Pilnitzer Weinbergen und der Sächsischen Schweiz und den Elbauen, diese reizende Gegend, täglich durchwandert mit seinen Hunden. Und er hat die Kompositionsskizzen zum Lohengrin, zu seiner Schwanenoper Lohengrin, vollendet.
Da ist was eingeflossen, musikalisch, was Sie hier wiedererkennen, an Natur, an Relief, an Häusern, Architektur?
Aber absolut. Also wenn man mal betrachtet, dass Wagner in Summa 20 Jahre hier in Dresden gelebt hat, als junger Mensch, später dann eben als Hofkapellmeister. Wenn man bedenkt, dass er sehr viel gewandert ist, als junger Mann sogar von Dresden nach Prag zu Fuß gegangen ist, dann ist völlig klar, dass in allen seinen Werken das, was er hier an landschaftlichen Eindrücken mitgenommen hat, in allen Werken zu hören ist. Und wenn wir das Rheingold hören, dann muss man wissen, das Landschaftserlebnis Fluss, das war nicht der Rhein, den kannte er bis dahin nicht, das war die Elbe.
Spannend. Er kam dann ja ein paar Jahre später nochmal hierher, hat sich erinnert an seine Zeit hier. Damit hat er schon Lohengrin geschrieben gehabt.
Er ist ja von Dresden aus ins Exil gegangen, ins Schweizer Exil. Und später ist er nach Bayreuth übersiedelt. Und im Jahre 1882, also schon hochbetagt dann, ist er gemeinsam mit Cosima und mit einem Teil seiner Kinder hierher zurückgekehrt, in einer Art nostalgischen Reise, die ihm zu den wichtigsten Orten seines Schaffens führte. Und er hat Cosima und seinen Kindern hier dieses kleine, bescheidene, graubsche, schäfersche Gut noch einmal gezeigt. Also es war ihm sehr, sehr wichtig.
Was kann man heute sehen? Wir haben ja verschiedene Häuser in diesem Ensemble. Zunächst mal hatten wir so einen ganz besonderen Baum, einen Baum des Lebens, eine ganz, ganz breite Eiche ist das?
Es ist eine Eiche, die ist über 450 Jahre alt, ein sogenannter Hutebaum, also ein Baum, der mal auf einer Weide, auf einer Viehweide gestanden hat, und die ist einfach wuchtig, groß, wunderschön, einladend und ein ganz starker Baum hier ganz dicht beim Jagdschloss. Das Jagdschloss ist ein Teil der Wagnerstätten. Der ursprüngliche Teil ist das Lohengrinhaus, das, wo wirklich der Meister im Jahre 1846 seinen Urlaub nahm. Und der größere Teil ist das zum Museum ausgebaute Jagdschloss.
Wir haben ein großes Wagner-Denkmal, so etwa fußläufig in einer Stunde erreichbar von hier aus.
Wenn Sie Graupa anschauen, dann liegt es irgendwo an der Kraftlinie zwischen Semperoper und dem riesigen Wagner-Denkmal im Liebetaler Grund. Es ist das größte Wagner-Denkmal dieser Welt, wenn man also die Gesamthöhe betrachtet. Wiewohl es schon 1911 fertig war, ist es erst 1933 im Wagnerschen Grund aufgestellt worden. Es ist von hier, von den Wagnerstätten Graupa, dorthin eine wunderschöne einstündige Wanderung.
Am Beginn des Malerweges durchs Elbsandsteingebirge.
Am Beginn des Malerweges, und wie die Maler den Begriff der Romantik geprägt haben, so hat es auch Wagner im musikalischen Sinne mitgetan.
Ihnen geht es ja darum, Wagner einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen. Es gibt die Wagner-Fans, die fahren auf den Hügel in Bayreuth und schauen sich so etwas auch im Fernsehen an. Aber für viele ist Wagner etwas, was mit sehr ernster Musik verbunden wird. Zum Teil auch mit dem, was die Nazis aus ihm gemacht haben. Der Verbindung von Wagner-Musik und deutschem Imperium. Aber für viele eben sehr ernste Klassik. Wie kann man das aufbrechen?
Also Wagner erstmal als Charakter war ein unheimlich ideenreicher, initiativreicher, wuseliger Mensch. Das muss man ganz klar sagen. Der war kreativ, der war auch technisch interessiert. Der wusste, was an Innovationen seine Zeit hervorbrachte. Das war ein ganz interessierter, agiler Mensch. Wenn Sie seine Musik sehen, seine Opern, das ist das ein herrlicher Kosmos. Es ist wunderschön zu sehen, was es einfach braucht, um so eine Oper zu erschaffen. Das ist überhaupt nicht im Sinne von Musikunterricht oder Musikgeschichte, sondern es ist einfach ein Phänomen, wie groß dieser Kosmos ist, was es braucht, und es ist eine Einladung, diesen Kosmos einfach zu erleben.
Das tun Sie ja, die Einladung aussprechen, vor allem auch an Kinder, bei denen muss man ja beginnen, wenn man sie für Klassik interessiert. Später ist es wahrscheinlich schon zu spät. Was bieten Sie da für junge Menschen hier?
Ja, also wir haben Veranstaltungsformate, wir haben Wagner-Opern von Kinder für Kinder. Wir haben im Museum auch Ausstellungsbereiche oder Ausstellungselemente, die extra für die Kinder gedacht sind und durch die Kinder auch genutzt werden und erschlossen werden. Wagner hat ja nicht nur die Musik geschrieben, er hat auch den Text geschrieben. Er hat sich mit alten Fabeln, mit Fantasy würde man heute sagen, beschäftigt und hat diese in seine Opern eingebracht. Und das kann man hier ein bisschen nachvollziehen, und das ist einfach herrlich.
Was würde Wagner heute sagen, wenn er heute nochmal hier wäre und nach so vielen Jahren sehen würde, was noch aus ihm geschaffen worden ist hier?
Ach, ich denke, er würde wohlwollend und etwas launisch reagieren, aber ich denke, er wäre schon sehr stolz auf das, was er hier im Ursprung gelegt hat.
Steuermann, halt die Wacht. Damals mietete sich Wagner auf einem Bauerngut ein, heute ein schöner Landschaftspark mit dem Wohn- und Arbeitshaus. Darin übrigens ein ganz schmales Ehebett, in dem die Wagners damals ganz eng umschlungen sicher schliefen. Echte sächsische Klassiker, heute hier in der Radioreise. Alexander Tauscher ist in Pirna und trifft jetzt die Ilse Bähnert. Frau Bähnert, ja, für viele ist sie Kult. Andere schütteln verständnislos den Kopf. Den einen spricht sie aus der Seele, die anderen verstehen nicht, was sie meint. Ilse Bähnert, gespielt von Tom Paus, Schauspieler, Kabarettist, Sänger, geboren in Leipzig, so wie auch die gute Ilse. Viele Jahre stand Tom Paus am Staatsschauspiel Dresden auf der Bühne. Er sang an der Staatsoperette Dresden, er war an der Seite der Elbland-Philharmonie Sachsen zu hören. Hier in Pirna, direkt am Markt, hat sich Tom Paus einen Lebenstraum erfüllt, sein eigenes Theater. Und hier traf ich ihn zu einem kleinen Plausch.
Alles muss ein Weib versuchen. Keine Mühe darf man scheuen. Drum bug ich ein Apfelkuchen in der Küche. Ganz allein.
Stört es Sie, dass man Sie sofort, wenn man Sie nennt, mit Ilse Bähnert assoziiert, obwohl Sie ja so ein langes Leben davor hatten, aber dass Ilse Bähnert sofort genannt wird?
Ja gut, das ist meine populärste Figur, die auch aus einer Schnapsidee entstanden ist, weil wir wollten damals 1991 ein sächsisches Programm machen, also der Freistaat Sachsen wurde wieder gebildet, und dann bin ich damals immer auf Tournee gewesen und die Leute fragten immer, vor allen Dingen außerhalb von Sachsen, immer, na, wie sind denn nun die Sachsen? Und sie sind helle, höflich und heimtückisch, sagt man. Am allerbesten bringt es Lene Vogt, die großartige Mundartdichterin aus Leipzig, den Sachsen auf den Punkt mit seiner Verschrobenheit, mit seiner Fischelanz, mit dem Friemelsinn, mit dem sich etwas einfallen zu lassen, mit dem Erfindergeist, aber auch dem Widerstand, immer wieder den Stachel gegen die Obrigkeit zu löcken. Und das hat eben Lene Vogt am allerbesten auf den Punkt gebracht. Und deshalb wollte ich unbedingt einen Lene Vogt-Abend machen. Aber eben nicht, dass ich nur die Texte vortrage, sondern es mussten Figuren erfunden werden. Und da sind wir, der Regisseur und ich, auf die Idee gekommen, doch warum kann das nicht eine Frau sein? Sie ist ja so hintenrum und sie ist auch teilweise böse, aber hat auch einen gewissen Mutterwitz. Und bei der Premiere dachte die schlachten uns, habe ich gedacht. Und dann haben die gesagt, die Leute, genauso sind wir. Und die Ilse Behner, die drei Systeme schon durchlebt und haute Äppel und Birnen zusammen. Und daraus entstand ein riesengroßer Spaß, der bis zum Fernsehverbot geführt hat. Die eine Folge der Ostalgie sollte verboten werden, weil der Text ging folgendermaßen. Der Arbeitslose Günther Zisch und sagt, Frau Behner, wissen Sie, wann die deutsche Einheit vollendet ist?
Na klar, das kann ich Ihnen genau sagen. Wenn der letzte Ossi aus dem Grundbuch gelöscht ist. Und da hat es riesen Ärger gegeben. Wir konnten das dann durch eine Intrige dann doch senden. Aber wir standen auf den Titelseiten der Ostdeutschen Zeitung.
Obwohl es ja eine wahre Tendenz war, Treuhandanstalt etc. Und der MDR wollte es verbieten trotzdem?
Ja, der MDR wollte das nicht. Letztendlich blieb ihnen nicht anders übrig, weil wir das an eine ganz große Glocke gehängt haben und dann einbestellt worden. Und die verantwortliche Frau hat dann zu uns gesagt, wegen solcher Bemerkungen musste Rohwedder sterben und solche Sachen. Also, und wenn du das erlebst, 5 Jahre nach dem Zusammenbruch einer Diktatur schon wieder zensiert zu werden, das prägt sich schon ein.
Butter, Zucker, Mehl und Eier, haut ich voller Schwung zusammen, kam vor Freude ganz in Feuer, aha, dass wir was zum Kaffee haben.
Ilse Behnert, ich sehe so ein wenig meine Oma in Chemnitz in der Furter Straße im Kittel oder die etwas beschränkte Verwandtschaft im Erzgebirge. Wollten Sie auch so eine Frau darstellen, die kurz nach der Wende noch in DDR-Kluft rumläuft, noch die alten Marotten zum Teil hat, aber schon einigen Luxus aus dem Westen genießt?
Ja, so würde ich das fast nicht sagen, sondern es war das Klischee einer älteren Dame in der Kittelschürze. Und diese Leute gab es. Die erste Kritik dieses Abends hatte die Überschrift, ich dachte, meine Oma tritt auf. Das heißt also, jeder Sachse kannte, das war die Tante Hedwig, die Nachbarin Frau Heinze und so. Jeder hatte diese Figur schon erlebt. Nun gibt es heutzutage nicht mehr solche Leute. Auf dem Lande vielleicht und so weiter. Aber die Rentner heutzutage sind schon viel moderner. Und auch Ilse Behnert hat sich absolut gewandelt. Sie ist auch vornehm. Wenn man sie jetzt auch sieht in ihrer Charakteristik, wie sie denkt und tickt, durchaus noch ähnlich. Aber vom Outfit, von der Klamotte, sage ich mal, ist sie sehr schick. Sie war ja auch in London, sie war in Zürich, sie war in Madrid. Sie war auf der ganzen Welt und hat sie ja auch eine Privataudienz in New York bei Michael Gorbatschow gehabt. Das darf man nicht vergessen. Also die Frau aus dem Hinterhof ist auf dem roten Teppich in New York gewesen bei einer Preisverleihung. Am Tisch von Ilse Behnert saßen Susan Sarandon, Stevie Wonder, die Königin von Jordanien, Whoopi Goldberg am Nachbartisch, Nadja Auermann. Sie ist schon in die oberste Liga aufgestiegen.
Gestern kaufte ich mir was, 19 Fänge machte das, auf 2 Groschen kriegt ich wieder. Drum ein Fäng vom Händel wieder.
Ich habe dann im Jahr 2009 die Ilse Behnert Stiftung gegründet zur Erhaltung und Pflege der sächsischen Sprache und Kultur. Das ist also weitergehend auch. Also wir fördern auch Schriftsteller und wir haben hier auf Lilienstein den Obelisken wieder aufgestellt von August dem Starken. Es gibt ja auch bestimmte Dinge, die man nur im Sächsischen ausdrücken kann, also im sächsischen Dialekt, die man im Hochdeutschen beschreiben muss, umschreiben. Also eine Hornsche ist eine Bruchbude, ein Abrisshaus oder da sieht es aber auch schlimm aus. Aber wenn der Sachse sagt, oh, der wohnt in einer Hornsche, da weiß jeder, hat ja Bilder davor. Oder eine Themse. Was ist eine Themse? Das ist natürlich eine Hitze, aber auch eine Feuchtigkeit, eine wabernde Nebulöse, wo die Schweißausbrüche, Sie merken, dass ich das umschreiben muss. Aber wenn der Sachse sagt, hier hin ist eine Themse, weiß jeder, was gemeint ist. Wenn solche Worte und Redewendungen aussterben, fände ich das schon sehr schade.
Deswegen lassen wir die sächsische Sprache heute nicht aussterben, ganz im Gegenteil. Tom Paus hat noch einiges in petto für uns. Er hat mir in seinem Theater eine Sammlung von historischen Landschaftsaufnahmen aus der sächsischen Schweiz gezeigt und einiges mehr. Wir reden darüber. Die sächsische Gemütlichkeit mit Menschen, die einem glatt ans Herz wachsen könnten. Alexander Tauscher hier aus Chemnitz trifft Tom Paus aus Leipzig, mitten in Pirna in der sächsischen Schweiz und das am Radioreisemikrofon. Grüße Sie. Hallo, Günther. Ja, wenn Tom Paus sich die Perücke aufsetzt und die Handtasche trägt und sich in die sächsische Oma Ilse Bähnert verwandelt, dann bleibt bei den Fans kein Auge trocken. Tom Paus, gelernter Chemiefacharbeiter, aber die Bühne, die lockte ihn mehr als das Labor. Bereits in der Grundschule sang er im Leipziger Rundfunkkinderchor. Gesang und Schauspiel, mit beiden kann er heute wunderbar jonglieren.
Wie ich ein kleines Mädchen war, dachte ich mir, wunderbar, so ne Domade. Voller Freude biss ich nein, glaubte die Dad süße sein, bald wie Schokolade.
Sie haben ja vor Jahrzehnten bereits im Zwinger-Trio begonnen. Hatten Sie da auch schon die Stimmlage so oder waren es noch andere Rollen?
Ja, also die Schwarze Rose sozusagen aus dem Zwinger-Trio hat sich ein bisschen verändert, aber das war auch schon immer eine Figur, die sehr unsicher war und es stichelte immer und so weiter und hatte auch in einer ganz bestimmten Art und Weise zu sprechen und hatte auch noch dazu noch einen Netzfehler, hatte der auch noch dazu. So, ne? Also ja, das Humorpotenzial ziehe ich schon neben der musikalischen Gagfindung schon aus dem Dialekt, das steht fest.
Die sich ja hier ihren Lebenstraum erfüllt in Pirna, haben dann hier dieses Haus als Tom Paus Theater gegründet, gekauft. Wir sind gerade mal durchgelaufen. Wahnsinnig schön.
Ja, war 10 Jahre am Staatsschauspiel bis 89 und habe dann aus verschiedenen Gründen gekündigt und wollte immer selbstständig sein. Weil die Abhängigkeit eines Schauspielers vom Ensemble, vom Intendanten, vom Regisseur, von Verträgen und so weiter, das wollte ich nicht. Und habe dann verschiedene Theater gegründet. Also der Theaterkahn, der ist auch auf unserem Mist gewachsen. War eine kleine Gruppe aus dem Dresdner Prettl entstanden. Dann habe ich die Komödie mitgegründet in Dresden, als das damals losging. Ich habe in der Operette noch gespielt, 25 Jahre, im Musiktheater und in Stolpen, das kleine Burgtheater. Und dann wirst du irgendwann 50. Und mit 50 sagt man, der Mann muss nochmal eine Herausforderung haben. Entweder sucht er sich eine Geliebte, was auch sehr schön ist, aber lenkt dich ja eigentlich nur vom Leben ab, vom Eigentlichen, wo will man hin, was will man noch erreichen. Oder du holst dir eine Harley Davidson und rauchst durch die Landen. Aber das wollte ich alles nicht, sondern meine Erfahrung über die vielen Jahre Selbstständigkeit und insbesondere mit Gründungen von Theatern und Plätzen der Kunst und Kultur, habe ich gedacht, diese Erfahrung nimmst du mit und gründest auch in der Struktur einer gemeinnützigen GmbH, unterstützt durch eine Stiftung, mit einem angeschlossenen Café. Und alle Einnahmen gehen in die Produktion von Stücken und Kunst. Das war meine Intention und habe ganz tolle Mitstreiter gefunden. Und mittlerweile ist auch meine Familie vollständig dabei. Das heißt also, meine 3 Kinder stehen mit mir auch auf der Bühne.
Morgens früh um 6. Ilse kommt als Hexe. Morgens früh um 7. Kräuter werden gerieben. Morgens früh um 8. Wird der Sud gemacht. Morgens früh um 9. Kocht sie in der Scheune. Morgens früh um 10. Putzt sie alles rein. Braut dann bis um 11. Schmeckt ihn ab um 12. Füllt ihn ab um 1. So kriegt jeder seins, trinkt ihn um 2:30, schläft dann bis 3:00, nachmittags 4:00, klopft es an der Tür, alle stehen davor und rufen laut im Chor.
Ilse, Ilse, jeder, jeder will sie, diese kleine Flasche.
Praktisch für die Tasche.
Tom Paus, Sie haben mir vor dem Gespräch Ihr Haus hier gezeigt, das Tom Paus Theaterhaus. Das ist ja ein sehr historisches Haus. Dicke alte Gemäuer, alte Keller, da winden sich die Gänge. Wir haben so eine Art historische Küche gesehen, etwas, was man nur im Museum vermutet. Also das hat ja eine lange Geschichte, oder?
Das ist das älteste Baumeisterhaus Deutschlands von 1506. Und der Baumeister der Marienkirche, der wunderschönen Hallenkirche nebenan, ist aus wahrscheinlich Süddeutschland gekommen, um hier die Kirche zu bauen. Er war an allen bedeutenden Kirchen in Sachsen beteiligt, jetzt im Umkreis, heißt also der Meißner Dom, an den Brücken in Dresden und ist dann nach Pirna gekommen, um die Marienkirche zu bauen. Und hat sich auch hier niedergelassen und ist von hier aus auch nach Annaberg, also die bedeutendste spätgotische Kirche in Sachsen ist die in Annaberg, St. Ann, da hat er auch mitgearbeitet. Und in diesem Haus hat er gewirkt und gearbeitet in dem Theatersaal jetzt, den wir gefunden haben. Und dieses Haus ist nach seinem Tod umgebaut worden, immer wieder, wie eine Zwiebel. Und wir haben dann angefangen, die Zwiebel wieder Stück für Stück freizulegen. Und wir haben heute einen Zustand wieder zurückversetzt vielleicht von 1510. Natürlich mit allen modernen Einbauten und so weiter. Und in unser Theater passen 180 Leute rein und haben so ein Repertoire von 25 Stücken.
Gustav war ein armer Schlucker, arbeitslos, gelernter Drucker, mit dem lieben Gott im Zweifel. Drum verschrieb er sich ein Teufel.
Ja, viele andere Programme. Und wir haben natürlich auch Gastspiele, die auch ganz gut laufen, aber im Prinzip bin ich derjenige, der die meiste Zeit auf der Bühne steht.
Was haben Sie gerade gesagt? Ich soll deutlicher sprechen, weil Sie mich nicht verstehen können?
Ich glaube, wir haben ihn verstanden. Einfach köstlich. Tom Paus als Ilse Bannert. Ich habe mich sehr über dieses Treffen gefreut, war schon länger geplant gewesen, bin selbst ein großer Fan dieser Figur und deswegen gibt es noch einiges zu bequatschen mit Tom Paus. Von Rügen bis zur Zugspitze und heute vom Tor zur Sächsischen Schweiz, die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Pirna. Der Marktplatz von Pirna ist ein echt schmuckes Ensemble von kunstvoll verzierten Bürgerhäusern. Ein Haus hat es besonders in sich, das denkmalgeschützte Peter-Ulrich-Haus aus dem 16. Jahrhundert, mit dem Tom-Paus-Theater inzwischen darin. Im Erdgeschoss unter der historischen Holzbalkendecke lädt Ilses Kaffeestube ein. Ein ja, Kultort für Fans des Schauspielers und für Menschen, die sächsische Gemütlichkeit einmal ausleben, auskosten wollen. In dieser Kaffeestube befindet sich ein Sofa in der Ecke, Interieur aus Omas Zeiten könnte man sagen, dekoriert mit Bildern Pirnas und auch der Sächsischen Schweiz. Die Mundartdichterin Lene Vogt, die lächelt von der Wand und sie hätte hier sicher ihre Freude daran, hier ihr Schälchen Häses zu trinken.
Das ist doch jeden Tag ein wahres Fest, wenn man sich früh seinen Kaffee schmecken lässt.
Ja, Ilse Bannert auch für den inneren Genuss. Ich habe gerade gesehen, die Ilses Weiße, also eigener Weißwein.
Ja, den haben wir mit Wackerbart gemacht und es gibt den Eierlikör. Und den Kaffee auch, den haben wir mit Schmoles zusammen verkostet. Wir hatten wirklich viele, viele verschiedene Mischungen, Melange. Und deshalb heißt er Ilses Melange. Der ist nicht so kräftig, sehr vollmundig, aber nicht so bitter, sondern eben wie Ilse gerne genießt. Ja, also das ist eine Spezialmischung, die darf ich jetzt...
Tino Wunder, ich dachte auch, das ist ein Geheimnis, ja, die mit dem Melange.
Genau, Ilse Melange und das nimmt der Körper sehr gerne an. Und es gibt auch die beste Eierschecke von Pirna, die gibt es hier. Weil je höher die Schecke und je dünner der Boden, umso besser die Eierschecke. Und viele Bäcker versuchen natürlich mit einem Boden die Leute hinters Licht zu führen. Aber diese Eierschecke ist natürlich ein Traum. Die zergeht auf der Zunge. Und ich habe mal eine Sendung gemacht, gerade weil sie hier die Reisesendung machen, mit Amina Kallert. Wunderschön heißt die. Und immer wenn die wiederholt wird, ist am Wochenende der Eierschecke alle. Weil die Leute wollen, aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, wollen unbedingt die Eierschecke. Und da sagen wir, wieso ist die alle oder sowas? Weil immer lief da die Sendung. Und da ist die Eierschecke.
Also Mangelwirtschaft auch im Westen, Mangelwirtschaft.
Ja, genau. Aber scheinbar ist da was dran.
Man fragt sich, warum die es im Westen nicht kennen, die Eierschicke. Das ist ja sehr simpel, aber es kennt niemand.
Naja, aber jede Region hat ihre Spezialitäten. Auf jeden Fall. Und die schmeckt natürlich in der Region noch viel, viel besser. In Leipzig gibt es natürlich die Eierschicke, aber die ist nie so gut gelungen. Sie haben eine andere Tradition. Da gibt es ja die Leipziger Lerche und Quarkkuchen und sowas alles mögliche. Und hier in Dresden und Umgebung ist es eben die Eierschicke.
War die DDR-Zeiten auch so flauschig, wie man in Erinnerung noch hat? Oder träumen wir oft davon und sagen, die war ja so gut, aber sie war gar nicht so gut? Wie haben Sie es in Erinnerung? Ich kenne sie noch wirklich beim Bäcker als sehr dick. Wie Sie es beschreiben, dünner Boden, große Schecke.
Ja, also die Schecke war immer super, weil, ich meine, Eiermehl und Zucker gab es immer.
In Maßen tut der Alkohol den allermeisten Menschen wohl. Doch wer sein Säufchen übertreibt, nicht ohne böse Folgen bleibt.
Wenn man zu Ihnen ins Café kommt, die Leute erwarten sicher, dass Sie ab und zu auch vorbeikommen und servieren.
Natürlich, ja, und ich rede auch mit Leuten, auch so, ja. Auch hinterher, nach der Vorstellung, komme ich ins Gespräch und trinke ein Bierchen mit Ihnen. Und dann gibt es ja auch das sogenannte Gedeck, Ilses Gedeck. Da gibt es immer eine Flasche Sekt dazu oder ein kleines Pikolönchen und Tasse Kaffee, Eierlikör. Und Eierschenke, das ist also das Gedeck. Das für manche ältere Damen ist es ein Muss, einmal die Woche mindestens ins Café Ilse zu kommen und dort richtig zuzuschlagen. Täglich frische Sahne.
Schokoladenwaffelbecher bei Ihnen auch?
Ja, im Waffelbecher oder im Schokobecher. Das sind zwei verschiedene, wer es gerne hat.
Ist es am sächsischsten?
Beides. Aber ich finde es im Waffelbecher besser. Und wenn das im Waffelbecher spart, der Hannelore zum Beispiel gleich Abendbrot.
So waren die Sachsen zum Teil ja auch, dass man so gerechnet hat. Kommt ein bisschen früher, habt ihr kein Abendbrot mehr.
In der Glase still und stumm schwimmt mein Goldfisch egal rum. Manchmal steht er offen Flagge, dreht Ohren nach der Decke und so stiert er stundenlang, dass mir um sein Lärm wird bang. Wenn ich an den Glaswand kloppe, denkt er scheinbar was in Gobbe, wackelt fröhlich mit dem Schwanze. Aber das ist freilich auch schon's Ganze.
Wie wird Ilse Behnert in 10, 15 Jahren sein? Gehen da Ilse die Themen aus oder gibt es da genug Themen, wo Sie sagen, pass mal einfach an?
Ja, da muss man mal die Zeit rankommen lassen. Also ich habe auch andere Pläne natürlich, ganz andere Theaterstücke. Musikalisch will ich mehr machen, auch mit den Orchestern.
Auch bei Riverboat habe ich Sie mal als Gastmoderator gesehen.
Der Kachelmann kommt nur alle 14 Tage und da haben sie die Leute gefragt, da war der erste Wolfgang Lippert da. Und dann war der Kaminer, Wladimir Kaminer, der Gysi. Und Judith Ragers hat es auch immer gemacht. Das war mal, ich bin kein Moderator, aber das ist eine Herausforderung, das mache ich einfach mal. Außerdem habe ich nette Leute kennengelernt.
Sie und Gysi könnte ich mir gut vorstellen, so im Duett mal. Weil er mit seinem pfiffigen Humor und Sie noch
ja,
in der...
Wir verstehen uns sehr gut. Also, zur Buchmesse sind wir uns mal begegnet und haben den ganzen Abend miteinander verbracht und sehr gelacht. Wirklich, ja. Super Typ.
Bei dieser Begegnung wäre ich gern dabei gewesen. Ein Besuch bei Tom Paus am Markt 3 in Pirna. Und dieser Marktplatz in Pirna ist in der berühmten Dresdner Gemäldegalerie in mehreren Ansichten zu finden. In der Dresdner Gemäldegalerie stellen die großen Meister ihre Werke aus. In der Galeriewerkstatt Ansichtssache am Markt in Pirna sind es die kleinen Meister. Zwei von ihnen treffen wir hier noch. Und dann gehen wir in die Kaffeerösterei, in der Ilse Behnert ihre legendäre Melange herbekommt. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Unser heutiges Ziel hat seinen Reiz. Wir sind am Tor zur Sächsischen Schweiz. Pirna ist idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Nationalparkregion. In wenigen Minuten ist man im Elbtal am Standort von Wanderer- oder Kletterexpeditionen. Hier in Pirna ließ sich der berühmte Maler Canaletto mehrere Jahre nieder. Er zeichnete und malte in Pirna und Umgebung. Seine Bilder sind weltbekannt. Das tun Jahrhunderte später auch Heike Küchler und Claudia Pinkau. Sie greifen in der Galeriewerkstatt Ansichtssache zum Pinsel. Hier stellen sie ihre neuen Werke aus, auch zum Verkauf, und bieten Kurse und Lesungen an.
Denn mein Bruder ist ein Maler und ein Bild von seiner Hand kann mehr sagen als tausend Melodien.
Claudia Pinkau, war Ihnen schon Malerei seit der Kindheit?
Als Kleinkind fängt man natürlich erst mal an, und dann in der Kindergartenzeit habe ich viel gemalt, auch in der Schule habe ich immer an den Ausstellungen beteiligt. Ja, dann sind meine eigenen Kinder geboren worden, zwei Jungs habe ich. Und als die ein bisschen größer waren, da habe ich dann gedacht, jetzt kannst du mal richtig mit der Malerei beginnen, habe verschiedene Kurse mitgemacht, zum Beispiel bei Klaus Drexler, der ja auch eine Beziehung zu Pirna hat. Ich war bei ihm im Wachwitzgrund, ich wohne in Dresden-Wachwitz am Fernsehturm, und er war so mein halber Nachbar, sage ich mal. Und da habe ich viel zur Aquarellmalerei gelernt bei ihm, und Aquarellmalerei interessiert mich besonders.
Aquarell, dieses Verwischen und Verwaschen der Farben, mögen Sie besonders?
Da kann man ja die Farben wunderschön laufen lassen, kann mit viel Wasser arbeiten, auch noch mal ein bisschen spritzen. Und da entstehen auch ganz zufällige Dinge so. Das macht mir besonders Spaß. Auch meine Kinderbücher, die ich geschrieben habe, habe ich mit Aquarellen illustriert. Und besonders die Susi Schlaumeier, die Sächsische Schweiz entdeckt, ist ein sehr beliebtes Kinderbuch. Oder auch Dresdner Stadtgeschichte für Kinder. Alles mit Aquarellen illustriert.
Sie hatten auch den Canaletto-Blick gemalt, der berühmte Canaletto-Blick.
Ja, den Canaletto-Blick, also den gibt es natürlich in Dresden, das ist das Bekanntere, habe ich gemalt. Und dann gibt es auch einen Canaletto-Blick in Pirna, das weiß vielleicht nicht jeder, von der anderen Elbseite aus, also die Altstadt hier ist auf der einen Seite. Und wenn man über die Brücke läuft und dann hinüberschaut auf die Altstadt, da sieht man wunderschön die Elbe, den Sonnenstein, die Marienkirche, und das ist der Pirna-Canaletto-Blick, und den habe ich auch gemalt.
Sie malen beides Naturmotive und auch Stadtansichten von Pirna.
Genau, ich male beides, und ich male auch sehr gern in der Sächsischen Schweiz. Also die Sandsteinfelsen, Basteibrücke ist ja ein beliebtes Motiv, die Lasenaussicht vom Brand aus. Und dann ist natürlich auch sehr schön in Pirna, wenn man so ein Stückchen Richtung Sonnenstein hochläuft, dass man den Blick auf die Altstadt von der Höhe aus malen kann, vom Sonnenstein aus. Und dort hat ja auch Canaletto gemalt, der ja richtig Bernardo Bellotto hieß.
Ich glaube, es ist so ein Thema, das halt Pirna im Schatten von Dresden liegt, weil, wie Sie sagten, der Canaletto-Blick in Dresden ist weltberühmt, in Pirna eben noch nicht so.
Ja, das ist richtig, aber ich denke, Pirna ist doch schon auf dem Weg zur Kunststadt, nennt sich ja auch die Canaletto-Stadt. Und dann gibt es ja das Canaletto-Haus, wo die Touristinformation untergebracht ist, direkt am Markt. Und auch dort hat Bellotto gemalt. Und weil eben dieses schöne Fachwerkhaus dort mit drauf ist, ist es das Canaletto-Haus geworden. Ja, und dann wird jedes Jahr in Pirna das lebende Canaletto-Bild nachgestellt. Von vielen Menschen, die stellen dieses Gemälde nach. Der Marktplatz in Pirna mit dem Canaletto-Haus ist auch sehr, sehr schön.
Ein Fest?
Es ist ein Fest. Die Leute haben wunderschöne Kostüme an, natürlich passend zu diesem Gemälde von Bellotto. Die Kinder sind dabei, die Hunde sind dabei. Also ein wunderschönes Bild, das wirklich uns dieses Bild lebendig wieder zeigt, das Gemälde von Bellotto.
Heike Küchler, Sie haben das Malen ja sich selbst angeeignet, oder waren Sie auch an Schulen gewesen?
Ja, ich habe auch als Kind schon sehr gern gemalt, in der Schulzeit vor allen Dingen. Und dann war die Zeit irgendwann reif, wo ich erwachsen war und auch die Kinder groß waren. 2006 war das. Dann habe ich überlegt, was hast du früher gern gemacht, und ich wollte was für mich wieder machen, und da war das Malen wieder da. Viele Kurse auch besucht, auch Aquarellsachen, aber auch Druckkurse, weil ich mich auch versuche in Linolschnitt und Holzschnitt. Handwerklich bin ich auch ein bisschen, da habe ich ein bisschen Buchbinderei, ja, und beschäftige mich auch gerne mit Papiersachen, mache Collagen. Ja, das ist alles autodidaktisch.
Haben Sie eine handwerkliche Ausbildung so als Basis?
Nein, habe ich nicht. Hätte ich gerne früher gemacht, aber ich habe sie nicht.
Von wo kommen Sie, aus welcher Richtung?
Finanzbranche. Also das ist nicht Kreatives.
Das ganze Gegenteil von bunt.
Darum brauche ich auch hier diese ganze kreative Sache.
Sie machen es ja noch nebenbei derzeit. Ja? Sie sind weiter in der Finanzbranche und parallel so als seelischer Ausgleich die Kunst hier?
Ja, mache ich. Als Hobby.
Der Pinkau hat ja schon beschrieben, sie mag die Naturmotive, aber auch Pirna Stadtansichten. Was sind Ihre Motive, die Sie am liebsten aufs Papier bringen?
Ja, aquarellmäßig habe ich schon angefangen mit Pirna Ansichten, auch Landschaften. Aber mich interessiert auch diese Architektur an sich. Und gerade beim Drucken ist das interessant, diese Architektur so in Flächensachen darzustellen.
Was ist Ihr Lieblingsort hier in Pirna?
Das ist wirklich hier der Ort, wo wir unsere Galerie haben, hier am Kirchplatz. Weil es ist so ursprünglich um den Kirchplatz. Ja, wir haben hier eigentlich alles. Die Architektur, die neuen Bürgerhäuser, die restaurierten. Wir haben die Gaststätten. Es ist super hier.
Ist super hier, super schön hier. Denn Pirna wurde von Kriegsschäden und Stadtbränden weitestgehend verschont. Deswegen gibt es in der Altstadt auch noch Plätze, deren Silhouette über Jahrhunderte erhalten geblieben ist, wie eben dieser Marktplatz. Ein paar Schritte vom Marktplatz entfernt befindet sich auch ein historischer Ort, eine Kaffeerösterei, die seit mehr als 150 Jahren in Betrieb ist und deren Duft auch bei Ilse in der gemütlichen Stube zu riechen ist. Hier ist Rias, rundherum im alten Sachsen. Aus dem historischen Pirna meldet sich Alexander Tauscher am Radioreisemikrofon. Seit mehr als 1000 Jahren trinken Menschen Kaffee. Eine Kaffeerösterei aus dieser Zeit kann ich Ihnen leider nicht bieten, aber eine, die seit dem Jahr 1880 in Pirna ununterbrochen Kaffee röstet. Bei Ernst Schmohle im Herzen dieser historischen Stadt begann es einst. Seitdem wird auf traditionelle Art und Weise mit einer Röstrommelmaschine des späten 19. Jahrhunderts gearbeitet. Und heute steht Tino Wunderlich an dieser Trommel.
Ja, wir sind jetzt kurz vorm Rausnehmen. Ich habe gerade Kaffee aus Guatemala hier drin. Der sieht schon wunderbar schön aus. Vollmilch, Schokoladenbraun. Ich prüfe jetzt die ganze Zeit, das kann man so ein bisschen klackern hören, mit meinem Probenzieher, wie sich die Bohnen entwickeln bei ungefähr 200 Grad. Und jetzt will ich den rausnehmen. Achtung.
Wie ein Wasserfall.
So, was wir jetzt machen ist, wir nehmen den Kaffee aus der Trommel, die haben 200 Grad, die Bohnen, die sollen jetzt abschrecken. Die sollen jetzt aufhören zu rösten. So ein bisschen wie, als würde ich Nudeln oder Eier unter das kalte Wasser hängen. Und jetzt sollen sie nur noch auskühlen und das möglichst ohne Zufuhr von Wasser, wie es die Industrie machen würde, sondern allein an der Luft. Natürlich. Und wenn sie dann Raumtemperatur haben, bringe ich sie vor in den Laden. Ganz frisch. Und der kühlt jetzt aus. Man kann so ein bisschen sehen, wie gleichmäßig das gut ist, aber auch, dass es ein paar vereinzelte Bohnen gibt, die auffällig hell sind. Das sind unreife Bohnen, die waren am Baum noch grün, sind nicht ausgepickert worden von den Erntern. Und das mache ich jetzt noch, das hole ich jetzt noch nach. Denn wenn man die so in seiner Tasse hätte, würde den Kaffee so ranzig, holzig schmecken lassen. Das wollen wir natürlich nicht.
Es riecht so ganz leicht angebrannt. Das muss so sein, ne? Das ist dieses leicht geröstete.
Hier drin muss es so sein, ja. Wenn wir Kaffeegeruch haben wollten, müssen wir noch ein bisschen warten, bis es ausgekühlt ist. Oder wir gehen vor die Tür, denn draußen, da ist jetzt die Abluft rausgegangen über den Schornstein. Da würden wir jetzt den schönen Kaffeegeruch riechen.
Jetzt kosten wir so eine Bohne.
Das ist eine geröstete Bohne. Ich mache das regelmäßig nach dem Rösten und probiere die gerösteten Bohnen, um zu gucken, habe ich sie wirklich auf den perfekten Punkt gebracht, auf den perfekten Garpunkt. Ich würde es merken, wenn sie bitter vorschmeckt oder wenn sie sauer vorschmeckt. Im ersteren Fall war sie zu lang drin, im letzteren war sie zu kurz drin.
Die jetzt hier, die... Also ich finde es nicht zu bitter, es schmeckt nach...
Genau, jetzt würde man, ja, das ist die Stelle jetzt würde man das genau merken. Hat sie so einen Stich, verzieht es einen den Mundwinkel, tut es nicht, wunderbar. So muss es sein.
Machst du nach jeder Röstung so ein, zwei Stichproben?
Nur wenn ich unsicher bin. Also man kann sehr gut nach dem Auge rösten, ja. Man sieht bei einzelnen Sorten ja genau, wie die Zielfarbe sein muss. Der Braunstich ist immer ein bisschen anders. Manchmal ist man sich nicht so ganz sicher, da denkt man, ah, habe ich es vielleicht nicht ganz erwischt. Ich gehe ja nicht nach der Uhr, ich gehe nach meinem Gefühl und meiner Erfahrung. Und dann kann ich über diesen ganz einfachen Geschmackstest, so ähnlich wie ein Winzer am Weinberg, einfach herausfinden, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Als Gegenbeispiel kannst du ja mal so eine essen. Dann weißt du, warum ich die auslese alle. Ihr merkt das sofort beim Essen. Was mit der Schicht?
Ich habe schon Implantate im Mund, deswegen muss ich vorsichtig sein. Aber.
So, wenn ihr die esst, merkt ihr sofort, dass sie nicht schmeckt. Könnt ihr auch begründen, warum?
Die hat weniger Geschmack, kann das sein? Ich finde gar nicht, dass die
Muss ich überlegen, ne? Bitter. Der gleiche Kaffee aus dem gleichen Land, aus der gleichen Plantage, genauso lange geröstet und trotzdem schmeckt sie nie. Was ist mit der?
Ist die härter auch? Ich muss mehr beißen? Mhm. Nicht durch?
Das ist jetzt zum Beispiel, die schmeckt bitter vor. Die schmeckt nur bitter. Die schmeckt nicht sauer. Was hier fehlt, ist Säure. Ja? Und was hier auch fehlt, ist, die schmeckt ausgesprochen trocken. Was hier auch fehlt, ist Süße. Das sind genau die Bohnen, die waren grün und unreif am Baum, als sie gelesen worden sind. Und die wollen wir rausholen. 90% von den Jungs werden vielleicht im Erzeugerland schon rausgeholt und die letzten 10%, die mache ich.
Und wie viel Prozent von der Gesamtmasse sind das? 0,5?
Naja, schau mal, wir haben jetzt hier 12 Kilo drin. Das sind so 30.000 Boden. Und wir können an zwei Händen abzählen, wie viel ich auslese. Also es geht wirklich gegen null. Aber du willst sie nicht in der Tasse haben. Und deswegen mache ich mir die Mühe.
Das heißt aber im Prinzip bei diesen großen industriell gefertigten ist halt die Gefahr, dass da mehr solcher Boden drin sind.
Ja, da liest keiner aus. Da liest weder einer an der Plantage aus, noch einer vor oder nach dem Rösten. Das wäre viel zu teuer. Diese Kaffees sind in der Regel dann so ranzig bitter, das merkt man ja häufig bei denen, und nur noch mit Milch und Zucker zu ertragen.
Wir trinken ja schmale Kaffee, denn der tut immer gut. Wir trinken ja schmale Kaffee, dann kriegt man der Arbeitswut.
Eine der ältesten Kaffeeröstereien in Deutschland, oder ist aber hier in Sachsen mitten in Pirna. Wann begann eure Geschichte?
Es ist nicht so ungewöhnlich, dass eine Kaffeerösterei 1880 ihren Geschäftsbetrieb aufnimmt. Es ist aber ungewöhnlich, dass sie in Ostdeutschland noch besteht. Das ist das Besondere hier. Es ist sehr viel in der Zeit dazwischen leider zugrunde gegangen. Erster Weltkrieg, große Inflation, Zweiter Weltkrieg, Verstaatlichung in den 70er Jahren, Hochwasser 2002, Hochwasser 2013. Wir sind sehr glücklich und stolz, dass wir noch da sind. Genau genommen bin ich die fünfte. Meine Mutter war die vierte Generation. Immer besonders, es war zwar nie ein Familienmitglied, das fortgeführt hat, ich bin das erste, aber es war immer jemand, der vorher in der Firma gearbeitet hat. Der Lehrling vom Lehrling, wenn man so will.
Was DDR-Zeiten sehr schwer ist weiterzuführen. Es wurde ja irgendwann sicher enteignet, aber in der kommissarischen Form wurde es weitergeführt?
Nein, Vorgänger Arno Henschel, für viele Menschen in Pirna der Inbegriff von Ernst Schmohle persönlich, dessen Name an der Hauswand steht, der wurde 1972 enteignet und durfte als Geschäftsführer sein eigenes Geschäft weiterführen dann. Sehr bitter.
Bitter sicher auch, was damals angeboten worden ist, sicher sehr wenig, also im Vergleich zu dem, was man heute sieht. Was war damals möglich zu DDR-Zeiten an Kaffee in so einem Geschäft?
Ich habe das große Glück, zu jung zu sein, um selber Zeuge zu sein. Ich habe die Geschichten meiner Kunden. Und Arno Henschel war leider nicht mehr in der Lage, wie eigentlich gedacht, ein Kolonialwarengeschäft zu betreiben, in dem es feinste Sachen aus aller Welt gibt. Er musste Butter und Milch und Produkte des täglichen Bedarfs anbieten in der DDR. Und Rondo-Kaffee, den er nicht selber geröstet hat.
Man kennt ja auch noch diesen Begriff Muckefuck und all das, was halb gut schmeckte damals.
Ja, mein Röstmeister, der mir das Rösten beigebracht hat, hat hier 1947 als Lehrling angefangen und hat mir zahlreich Geschichten erzählt davon, wie und was er verrösten musste. Und die würde ich Ihnen sehr gerne ersparen.
Erst ein Tässchen Kaffee. Oder?
Kein Oder. Erst ein Tässchen Kaffee. Und dann reden wir weiter über Kaffee und Pirna im Wandel der Zeiten. Jede Reise hat neue Erlebnisse, wenn man mit uns unterwegs ist. Alexander Tauscher und die Radioreise heute aus Pirna in Sachsen. Grüße Sie. Mitunter werden die Sachsen ironisch auch Kaffeesachsen bezeichnet, in Anspielung auf ihre angeblich besondere Liebe zu diesem Heißgetränk. Aber die Sachsen sind in guter Gesellschaft als Ziel für Ironie, denn die Schwaben werden mitunter ja auch Suppenschwaben genannt. Die Kursachsen sorgten im 18. und 19. Jahrhundert dafür, dass neben Tee und Schokolade vor allem Kaffee in Sachsen populär wurde. Heute muss man die Sachsen nicht mehr vom Kaffee überzeugen und auch nicht mehr wie zu DDR-Zeiten mit schlechtem Kaffee enttäuschen. Tino Wunderlich von Schmohle Kaffee im Herzen von Pirna, der verspricht ausgesuchte Sorten aus den besten Anbaugebieten der Welt.
Schwarzer Kaffee aus San Juan. Schwarzer Kaffee aus San Juan.
Wenn man hier reinkommt, es ist eine Mischung. Also es ist wie ein kleines Spielzeugland, wie ein Kinderzimmer, ein Geschäft, wie eine Puppenstube. Man kann es gar nicht beschreiben, weil es so viel glänzt und so viele kleine Schalen sind mit Schokoladenformen, mit kleinen Pralinen in runder Form, in eckiger Form. Wahnsinn.
Ja, das macht echt Spaß. Wir haben so viele Artikel hier, dass jeder Gedanke daran, das mal in eine digitale Warenwirtschaft einpflegen zu wollen, unmittelbar scheitern muss. Ja, also wir tippen das alles noch von Hand ein und wir sind sehr stolz darauf, dass wir ein bisschen den Charme von einem alten Laden haben, der vielleicht vor 100 Jahren schon so existiert hätte.
Und Oma-Laden, auch die Beleuchtung, die Lampen haben sowas von Museum.
Also es ist ein großer Verdienst von meiner Mutter, muss ich ehrlich sagen. Gerade nach 2002, wo wir wirklich alles weggeworfen haben und neu einrichten mussten, hat sie großen Wert darauf gelegt, dass durch Arbeiten von Tischlern und durch Möbel von hier und da Sachen wieder zusammengesucht worden sind, die so aussehen, als hätte es ein Hochwasser hier nie gegeben.
Stehen wir quasi im Herz hier vor diesen, wie nennt sich diese Apparatur, wo die Kaffeebohnen rauskommen, wo die rausgeschenkt werden?
Ja, total lapidar. Das sind Kaffeeschütten.
Kaffeeschütten.
Aber das ist gar nicht so lapidar, wenn man genau darüber nachdenkt, denn solche Kaffeeschütten werden natürlich nicht mehr produziert. Die muss man sich zusammensuchen. Gibt vielleicht noch ein, zwei Hersteller auf der ganzen Welt. Und wir haben noch ein paar Kaffeeschütten, die ein paar Jahrzehnte alt sind und die hüten wir natürlich wie kleine Schätzchen.
Ihr röstet ja Kaffee
wie viele Sorten, wie viel auch in Menge so im Jahr? Ich glaube, es ist bei weitem nicht so viel wie zu Beginn der Zeit, als man Kaffee getrunken hat.
Richtig, ja. Noch vom Zweiten Weltkrieg stand an diesem Gebäude hier Großrösterei dran. Das war durchaus ernst zu nehmen. Bis tief in DDR-Zeit war Ernst Schmohle der Versorger für die ganze Region, den ganzen Landkreis, bis tief nach Dresden hinein. Heute sind wir viel kleiner. Wir haben auch keine Bestrebungen, sehr groß zu werden. Im Moment habe ich 16 verschiedene Kaffeesorten, aber röste mehrfach die Woche immer nur sehr wenig, damit das Lager klein ist. Und wir versorgen in erster Linie die Pirna.
Man sieht ja hier auch die Herkunft: Kolumbien, Peru, Mexiko, Guatemala, Java. Von da überall beziehst du dann auch die Bohnen, ja?
Ja, also das ist das Besondere, das macht auch richtig Spaß. Das Kaffeerösten selber ist gar nicht so spannend selber wie das Zusammensuchen und das Qualität aufrechterhalten der verschiedenen Sorten. So probiere ich also mehrfach im Jahr verschiedene Plantagen, verschiedene Erzeuger. Ich teste sie gegeneinander und so stelle ich sicher, dass meine Kunden wirklich aus jeder Herkunft immer das bekommen, was sie bekommen sollten, um wirklich verschiedene Geschmäcker abzubilden. Bloß so zur Erklärung, das könnte zum Beispiel wie aus Java, was holzig, robustes, herzhaftes sein. Es könnte aber auch wie aus Mexiko was Feines, Karamelliges sein. Oder es könnte was Blütiges, Fruchtiges sein aus Kolumbien. Macht ja viel Spaß.
Hast du auch einen Teil deiner Lieferanten schon besucht? Einige Kaffee-Röster fahren ja ab und zu dann dahin und schauen sich's mal an, wie es da ausschaut.
Ja, das macht riesig Spaß. Aber leider sind wir zu klein, als dass ich mir das jedes Jahr leisten könnte, gebe ich zu.
Wären ja Fernreisen auch,
ja. Ja, das ist auch ein bisschen... Das teuerste ist der Flug. Aber ich bin schon in Brasilien gewesen, in Guatemala gewesen. Es macht wahnsinnig Spaß und es macht auch wahnsinnig demütig, dort gewesen zu sein. Es zeigt einem, in was für einem Überfluss wir leben. Es gibt dort Regionen, die verstehen gar nicht, was wir für ein Aufleben machen um diese Bohnen. Also wir leben in einer privilegierten Welt.
Die wüssten gar nicht, in was für einem schicken Geschäft diese Bohnen hier verkauft werden, ja, für dieses Alltag.
Es ist unglaublich. Also wir reden nicht von unbedingt absoluter Armut, ja, aber wir reden schon von einem Level, wo der tägliche Kaffeekonsum absolut undenkbar ist. Und ich würde mir wünschen, dass sich mehr Deutsche dieses Privilegs bewusst sein.
Ich kauf ne Kuh und tu dir in den Kaffeesahne rin.
Tino, ich bin leider ein paar Tage älter als du und kenn Pirna, Dresden, Heidenau, all das noch als graue Städte. Also Pirna habe ich auch nicht besonders schöne Erinnerungen damals DDR-Zeiten. Es hat sich wahnsinnig viel getan hier, gerade im Innenstadtbereich. Wenn man von außen kommt, von der Autobahn, gibt es schon noch ein paar hässliche Neubauten, aber hier im Innenbereich, wie hast du es erlebt, die Entwicklung?
Ja, das trifft es wirklich präzise. Gerade die Innenstadt, in der wir hier leben, war in den 90er Jahren nicht vorzeigbar, muss man ehrlich sagen. Jetzt ist inzwischen hier so unfassbar viel saniert und so viel Leben in der Innenstadt drin, dass sie keine Wohnung mehr kriegen in der Stadt. Das liegt auch daran, dass ich selber eine weggenommen habe. Ich bin jetzt selber hier in die Innenstadt gezogen. Erstens, damit ich nur aus dem Bett fallen muss, um in die Rösterei zu kommen. Aber zweitens auch, weil es echt so schön geworden ist.
Was würdest du einem Touristen empfehlen, der so einen halben Tag für Pirna hat, einfach hier schlendern will? Besondere Geschäfte, besondere Lokalitäten, was sollte er gesehen haben? Außer natürlich dein Kaffeegeschäft.
Gut, dass du das noch dazu gesagt hast. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Also stell dir vor, du hast nur einen Tagestouristen, ja? Du hast wirklich nur Zeit, du kommst vielleicht mit dem Fahrrad aus Meißen oder von wo auch immer hierher und hast nur ein paar Stunden. Und dann schlenderst du einfach durch die Stadt. Wenn du Lust hast, gehst du in eins dieser kleinen, niedlichen, inhabergeführten Geschäfte, die man sich so wünscht, ja, in dieser Zeit, wo es nur so Ketten gibt. Und wenn du keine Lust hast, ist auch egal, dann gehst du in eines dieser zahlreichen Restaurants, dieser Gaststätten, sowieso auch inhabergeführt, nimmst dir ein Bier, das in Pirna gebraut wurde. Du nimmst dir einen Kaffee, der in Pirna geröstet wurde. Du nimmst dir ein Eis, das in Pirna gemacht wurde. Es ist alles da. Kannst du hier alles genießen. Du kannst selbst bestimmen, wie aktiv oder wie passiv du sein willst.
Was glaubst du, warum hat es Pirna geschafft, wieder so urban lebendig zu werden? War es Glück? War es die Lage? Vielleicht auch die Architektur? Warum ist das hier gelungen, was woanders, zum Teil auch in Sachsen, eben noch nicht gelungen ist?
Also wir haben ein bisschen Glück. Unsere Lage ist wirklich super glücklich. Wir sind der Beginn vom Elbsandsteingebirge, es heißt ja auch Tor zur Sächsischen Schweiz, Pirna. Wir haben die räumliche Nähe zu Dresden, ohne aber zeitgleich den Großstadtcharakter zu haben. Wir haben Top-Verkehrsanbindungen. Wir sind auch der Anfang zur Sächsischen Weinstraße, elbabwärts. Und so kommt vielleicht vieles zusammen, was dafür sorgt, dass Pirna einige von wenigen sächsischen Mittelstädten ist, die nicht schrumpft.
Möge es mehr solcher Städte geben in Sachsen. Wir schauen uns diese Perle im Elbtal noch einmal von der Höhe aus an. Hier sind Sie genau richtig, denn hier ist Urlaub angesagt. Die Radioreise mit Alexander Tauscher am Tor zur Sächsischen Schweiz in Pirna. Hoch über der Stadt thront das Schloss Sonnenstein als teilweise noch erhaltene Burgfestung mit seinen großen Außenanlagen. In und zwischen diesen mächtigen Festungsmauern zieht immer von Mai bis September Kunst ein. Die Wechselausstellung Skulpturensommer in den Bastionen ist eine Idee, die wir Christiane Stöbe zu verdanken haben. Sie ist nämlich die Kuratorin und Organisatorin des Pirnaer Skulpturensommers.
Wir sind hier in der Festungsanlage des Schlosses Sonnenstein. Das ist eine Festungsanlage, die erstmals eigentlich für eine Burganlage vorgesehen war. Und diese Festungsanlage ist eigentlich nie gebraucht worden. Auch selbst im Schwedenkrieg ist das zwar bombardiert worden, ist die Wasseranlage zerstört worden. Aber letztendlich brauchte man diese Burg nicht zu verteidigen. Diese Festungsanlage besteht aus drei Türmen, die quasi mit Gängen verbunden sind. Auch die drei Türme sind dreietagig. Und die mittlere Etage, die nutzen wir hier, um die Ausstellung zu bespielen.
Tiefen Gräben, dunklen Gräben, genau. Sind hier mystische, nicht Figuren, aber sehr schöne Skulpturen.
Ja. Und eben Möglichkeiten, also dadurch, dass wir die Felsen haben, die Millionen Jahre gewachsen sind.
Wie kam es zu der Idee, in solchen Festungsgräben Skulpturen auszustellen?
Die Idee ist gekommen, dass ich die Möglichkeit bekam, hier in das eigentlich schon sehr marode Schloss reinzukommen, 2010. Und ich gedacht habe, als ich hier durchgelaufen bin, hier war noch Schutt und alles Mögliche voll. Nichtsdestotrotz habe ich gedacht, also hier Skulptur sichtbar zu machen, wäre eine tolle Idee. Und da habe ich die Konzeption geschrieben, der Stadt eingereicht und die hat gesagt, ja, versuchen wir. 2013 ging es dann los. Wir haben begonnen mit der Dresdner Schule, im Grunde alle Künstler, die an der Hochschule studiert haben. Jetzt ist es allerdings schon so, dass es eine Ausstellungsreihe geworden ist, wo zeitgenössische Kunst gegen klassische Moderne steht. Das heißt, wir haben viele Objekte, die aus Sammlungen oder aus Museen kommen. Und da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir so viele Leihgeber haben, die uns diese Werke geben für diese Räumlichkeit. Das muss man immer wieder sagen. Das steht ja normalerweise in Museen klimatisiert. Und hier haben wir eine ganz eigene und nicht ganz unkomplizierte, besonders für die Leihgeber. Umso mehr sind wir dankbar, dass die so großzügig sind.
Sind wir nicht geschützt? Hier kann alles nass werden, Spinnweben. Wie kann man sicherstellen, dass die Figuren dann trotzdem sicher sind?
Also es reicht der Versicherung wohl, dass wir hier wirklich auf der Eingangs- und Ausgangsseite Eisentore haben, die wir gut verschließen können. Und dass eben so eine Wehranlage natürlich auch nicht so einfach einzunehmen ist. Also sie müssen unglaublich viele Treppen überwinden, um so eine Skulptur dann zu ihrem Auto zu bringen. Ist für uns auch eine Hürde, also bis wir die Sachen drunter haben. Aber es ist auch für jeden, der das einfach mal unter den Arm nimmt, eine Hürde.
Was waren bisher die Höhepunkte der Leihgaben aus Museen, die hier ausgestellt haben?
Also wenn ich jetzt so ganz spontan denke, ist es aus dem Kolbe-Museum, eine Arbeit, die in den 20er Jahren gegossen worden ist. Und so etwas gibt es eigentlich nicht in solchen Räumlichkeiten. Ja, aber das dann hier zu sehen, schon unter einem Stulp, fand ich schon großartig.
Auch was man an der Brühlschen Terrasse sieht, Figuren, die man hier auch sah, also von Dresden?
Ja, das muss man so sagen, an der Brühlschen Terrasse oder in Dresden, zum Beispiel am Albertplatz, aber auch an anderen Stellen, die vier Jahreszeiten an der Brühlschen Terrasse. Das sind Arbeiten, die als Modell natürlich immer erst erarbeitet worden sind. Wir haben die kleinen Modelle im Grunde, die dann in groß in Dresden zu sehen sind, aber eben von den gleichen Bildhauern.
Man ist hier am Nordrand der Elbe, also man hat diesen kühlen Wind von der Elbe. Der kühle Garten Pirnas hier?
Ja, ich würde sagen, wenn es richtig heiß ist im Sommer, was wir ja mittlerweile immer haben im Sommer, ist das ein wirklich erfrischender Ort. Es ist ein Meditationsort, empfinde ich immer. Gut, es werden immer mehr Menschen, die hier auch kommen. Trotzdem ist das so weitläufig, dass man Platz hat. Ich würde jedem Besucher aber trotzdem raten, sich ein Tuch oder eine Jacke oder sowas mitzunehmen und auch nicht vielleicht nur mit Flipflops hier rein, weil dieses Sandsteingemäuer, das hält schon das Kühle auch. Und wenn hier dann ein kleiner Wind auch weht, dann braucht man einfach ein Tuch noch.
Wenn man sich ein paar Meter weiter dreht, hat man ja diesen fantastischen Blick auf Pirna, auf die Canaletto-Stadt.
Genau, also ich würde sagen, man muss hier einmal hochlaufen. Vielleicht der schönste ist sogar noch mal eine Treppe hoch, also fast bis zum Schlossrestaurant, was für das Landratsamt eigentlich mehr oder weniger zugänglich ist. Aber da hat man dann einen Blick wirklich auf die gesamte Altstadt und das ist ein Traum. Da machen wir auch alle Fotos eigentlich.
Fast mit Dresden konkurrieren, der Blick hier.
Ja, ja, also als ich quasi von Mannheim hierher gekommen bin, habe so den Satz mitgenommen, den mal ein Pirner gesagt hat, in Dresden ist vieles fake. Also letztendlich nachgemacht und hier kriegt man das Original der Renaissance und Barockstadt. Das ist ein bisschen überheblich vielleicht, aber es ist schon spürbar, ob etwas noch aus der alten Zeit ist, original, oder ob es quasi nachgefühlt wird und nachgebaut wird.
Man merkt schon, Pirna ist ganz dicht an Dresden gelegen, aber mental gibt es da schon noch eine große Differenz. Dresden kennt jeder, Pirna jeder, der uns heute folgt. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Pirna in Sachsen. Von Dresden ein paar Kilometer elbaufwärts, aber eine ganz eigene Perle im schönen Freistaat Sachsen. Mit Christiane Stöbe, der Organisatorin des Pirna Skulpturensommers, stehen wir auf einem Felsplateau etwa 70 Meter über der Elbe am Schloss Sonnenstein.
Jetzt sind wir noch ein paar Meter weitergelaufen auf eine Freiterrasse der Festung. Wir haben auch einen sehr schönen Blick auf Pirna. Der andere war sehr monumental mit Kirche und allem. Und hier jetzt auf die Elbterrassen.
Und hier ist es so, dass man den Beginn der Gründung von Pirna auch sieht. Das ist die Fischervorstadt. Das ist so ein kleines Gebiet, wo früher eben die Fischer gebaut haben und gelebt haben. Das ist am tiefsten und ist von daher auch nicht so ganz einfach, dort zu wohnen. Also da hat man immer mit dem Hochwasser zu tun. Trotzdem ist es eine wunderbare Lebensgemeinschaft, weil ich selbst auch dort mal in einem kleinen Haus eine Galerie betrieben habe, weiß ich, wie nett das Miteinander dort ist. Man guckt natürlich auch auf die Elbe und auf den gegenüberliegenden Hang. Früher Wein wurde da angebaut. Und man kann auch immer wieder sagen, auf der anderen Seite, überliegenden Seite, haben halt die Schweden gestanden.
Schön ist ja, wie im Spielzeugland die Eisenbahn, wie man nach Bad Schandau fährt. Das ist so schön.
Genau, und dadurch, dass die Schienen jetzt auch alle ausgewechselt worden sind, Sie hören das, das ist viel, viel leiser geworden und ist auch für die Anwohner, die ja direkt an der Schiene wohnen, auch vom Lebensstandard dadurch verbessert worden. Und wir auch hier oben hören das jetzt angenehm. Ne?
Rattert nicht mehr so sehr.
Ja. Genau. Was ich da jetzt sagen will. Ich bin eine Mannheimerin, ein richtiges Mannheimer Kind. Mein Mann ist noch dort an der Universität und somit sind unsere zwei Lebensbezüge immer noch hier und dort. Er ist aber Dresdner. Wir sind sehr gerne hier, aber wir sind auch gerne mal dort. Also es ist beides Städte am Fluss.
Was ist Ihr Lieblingsort hier in Pirna? Sie kennen sich ja schon so gut aus hier als Zugereiste.
Ja, ich war natürlich sehr, sehr gerne am Plan. Also das kann man sich gerne auch mal als Tourist anschauen. Das ist mit so einem großen Brunnen. Das sind hier übrigens auch eine Attraktion. Es gibt, glaube ich, noch einen Ort in Deutschland, der so monolithische Brunnen hat. Das heißt, es sind Steine von der anderen Seite abgebaut worden, also riesige, über die Elbe transportiert worden, dann ausgehöhlt worden und hier in der Stadt als Trinkwasserreservoir gebaut worden. Und die Kinder im Sommer quasi nutzen das als kleines Erfrischungsbad. Und ich konnte das auch mal nutzen. Also es ist auch für einen Erwachsenen möglich, wie so eine Badewanne, also das zu genießen. Der Platz, den liebe ich schon.
Herr Nachtzi, diesen Platz also liebt Christiane Stöbe in Pirna besonders. Und unser Kaffeesachse Tino Wunderlich geht in seinen freien Minuten, die bei ihm sicher gezählt sind, am liebsten ans Elbufer. Natürlich mit einer Tasse Kaffee in der Hand.
Ich habe dich jetzt mit zur Elbe genommen. Wir sind ja wirklich nur 3 Schritt weit entfernt und haben jetzt hier einen Blick über die historische Brücke. Wir haben einen Blick zu den alten Weinbergen gegenüber, einen Blick zur sogenannten Schönen Höhe, die so heißt, weil man einen super Blick von da hat. Und da trinken wir jetzt also meinen Kaffee und wenn ich den so verkoste, prüfe ich auch da, wie nach dem Rösten wieder, habe ich den perfekten Garpunkt erwischt. Schmeckt er irgendwie sauer oder bitter vor? Und wenn ich beides verneinen kann, ist das soweit richtig.
Muss man den schlürfen wie so ein Wein, den man ja auch durch 3 Gaumen führt oder reicht es einfach hinter?
Gute Frage. Machen wir beim Verkosten tatsächlich, ja? Also wenn man zum Beispiel zu einem Cupping geht, so nennt man eine Verkostung beim Kaffee, dann wird der tatsächlich geschlürft. Das Ziel ist eben, dass man so viel Sauerstoff wie möglich mit reinzieht und den dann regelrecht kaut. Das machen wir jetzt natürlich nicht, das will ich deinen Hörern ersparen. Aber das funktioniert wirklich. Kann man testen zu Hause.
Jetzt genießt Tino Wunderlich diesen Kaffee, schaut auf die Elbe und denkt sich, schön ist es hier.
Ja, man hätte es schlimmer erwischen können im Leben, absolut.
Also war unser heutiges Ziel doch eine Reise wert, denn er will es schon schlimmer erleben im Leben. Hier an der Elbe endet nun unser Rundgang durch Pirna, aber nicht unbedingt unser Urlaub in der sächsischen Schweiz. Verlängern Sie mit uns kostenfrei bei anderen Radioreisen, in denen wir unter anderem auf eine Brotzeittour gehen. Unsere Sendung Elbsandsteingebirge bringt Sie zu den Klassikern der Region, von Schmilka bis zur Bastei. Weiter flussabwärts geht's mit uns durch Dresden gleich zweimal, einmal klassisch und einmal durch das Barockviertel. Das sächsische Elbland folgt gleich nach Dresden mit Meißen und Radebeul. Auch hier waren wir gewesen, auch bei schönem Wein, bei Schloss Wackerbad. Ja, später treffen wir uns an der Elbe, wenn Sie mögen, bei Dessau und auch zu einer Radioreise durch Magdeburg. Und auch kurz vor der Elbmündung in der Nordsee, da lässt Sie die Radioreise nicht allein, folgen Sie uns dann durch Hamburg mit unserer tollen Show www.radioreise.de und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Zu all den Reisen gibt es tolle Fotos, die Texte und wichtige Links in unseren Blogs www.radioreise.de. Zum Abschied sage ich goodbye, au revoir, ciao, adios, hey, güle güle, das vidanie, do vidjenie, ayowomba, marhaba, shalom und tschüssi.
Als Geschäftsführer der Kultur- und Tourismusgesellschaft und auch zuständig für die Wagnerstätten darf ich mich, Christian Schmidt-Doll, ganz, ganz herzlich bei Ihnen verabschieden und ich möchte Sie einladen, hierher zu kommen, zu entspannen und dieses Wunderbare zu erleben, von dem Cosima Wagner sagte, was für ein großartiges Licht doch von diesem schlichten Orte ausgeht.
Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie auf dieser Radioreise zugehört haben. Und die Frau Küchler und auch ich, die Frau Pinker, würden uns sehr freuen, wenn Sie uns mal in Pirna besuchen, in unserer Galeriewerkstatt Ansichtssache. Vielen Dank.
Der Kaffeeröster Tino Wunderlich freut sich auf Ihren Besuch in Pirna. Auf eine Tasse Kaffee.
Ich bin Christiane Stöbe vom Skulpturensommer hier in Pirna und ich würde mich sehr freuen, Sie hier begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Radioreise immer wieder hochinteressant. Kommen Sie nach Pirna und ich möchte Ihnen ein kleines Gedichtchen mit auf den Weg geben von Edwin Bormann, der im vorigen Jahrhundert gelebt hat und der hat über Pirna geschrieben.
O Fremdling, gib hübsch Acht! Sei vorsichtig und sacht, bedenk, du bist in Sachsen, wo schöne Mädchen wachsen. Was weiblich ist in Berne, betrachte bloß von Ferne, sonst ist dein Herze weg bereits, noch eh du sahst die sächsische Schweiz. Pirna, das Tor zur sächsischen Schweiz. Auf Wiederhören.
Nach so einer Ansage müssen Sie doch unbedingt nochmal herkommen. Nicht nur Ilse Behnert freut sich auf Sie. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Wenn du es spürst, machen wir alles richtig.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Welt mit den Ohren entdecken.